Herzlich willkommen bei Immowissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
Hallo zusammen, ich bin Barbara Brüber von der Ivia Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Herrn Dr. Wolfgang Lang.
Ja, mein Name ist Wolfgang Lang und ich bin seit knapp 20 Jahren Rechtsanwalt, habe aber auch schon als Verwalter und als Berater für Eigentümer gearbeitet, also beleuchte ich das Gebiet von allen Seiten.
Hallo zusammen, schön, dass Sie wieder dabei sind, und hallo Herr Lang, schön, dass Sie uns heute wieder im Podcast bereichern. Ja,
hallo.
Und dann noch mit einem sehr spannenden Thema oder einem sehr wesentlichen Thema. Wir unterhalten uns heute über das Hausgeld. Das ist ja schon, kann man sagen, die Basis dafür, dass eine WEG überhaupt handeln kann. Und wie so oft, ne? Geld ist halt doch in unserer Welt oft die Grundlage dafür, dass wir überhaupt agieren können. Ja, und was passiert, wenn jemand sein Hausgeld nicht bezahlt, und was wir also im Vorfeld auch beachten müssen, damit wir eben auch den Anspruch haben, dieses Geld dann einzufordern, darüber sprechen wir heute. Vielleicht fangen wir nochmal kurz mit den Basics an. Also das Hausgeld, warum ist das so wichtig? Oder klar, wir brauchen Geld, sonst können wir nicht handeln.
Aber genau, also Hausgeld nenne ich immer gern die Lebensader, weil es eben tatsächlich die Basis dafür ist, dass man Erhaltungsmaßnahmen durchführen kann, verwalten kann. Ja, ohne Geld geht es tatsächlich nicht. Als erstes sollte man sich die Finanzierungsinstrumente der Wohnungseigentümergemeinschaft einfach nochmal vor Augen führen. Wie kommt die an ihr Geld? Von der Grundstruktur her über Vorschüsse. Ja. Und wenn ich für ein Wirtschaftsjahr Vorschüsse nehme, sehe ich am Ende des Jahres, wie viel habe ich denn tatsächlich gebraucht? Mhm. War es zu wenig? War es vielleicht zu viel? Und dafür gibt es das Instrument der Nachschüsse oder Korrektur der Vorschüsse, also sozusagen die Abrechnungsspitzen. Und falls irgendwas außer der Reihe anfällt, kann man auch Sonderumlagen nehmen. Mhm. Und das sind die drei Finanzierungsinstrumente. Was wichtig ist, und das ist seit der WEG-Reform 2020 gewissermaßen
anders.
Neu justiert, ne, anders. Wir haben Beschlussgegenstände, die wir beachten müssen, damit wir Anspruchsgrundlagen bekommen auf das Hausgeld. Also man kann nicht einfach Geld vereinnahmen oder sagen, mir steht Hausgeld zu, ohne eine Anspruchsgrundlage. Aha. Zivilrecht ist es immer notwendig, dass ich eine Anspruchsgrundlage schaffe. Warum? Weil man normalerweise, wenn man etwas ohne Rechtsgrund erhält, es wieder hergeben muss.
Aha.
Ja? Zu den Besonderheiten im WEG-Recht kommen wir dann nochmal gleich drauf später. Aber vom Prinzip ist es so, dass ich Anspruchsgrundlagen schaffen muss.
Ist ja auch eigentlich erstmal ganz sinnvoll.
Ja, das ist sinnvoll. Die Wirtschaftspläne und Einzelwirtschaftspläne, die sind eigentlich nur dazu da, die Zahlen herauszufinden. Ja, wie viel brauche ich denn voraussichtlich?
Mhm.
Und dann muss ich eine entsprechende Anspruchsgrundlage schaffen über § 28 Absatz 1 Satz 1 WEG. Da ist Beschlussgegenstand die jeweilige Vorschussverpflichtung einer Einheit.
Mhm.
Und so geht es dann auch weiter in der Folgezeit. Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres sehe ich, was ist tatsächlich benötigt worden. Und dann wird aber nicht saldiert. Ja, also es wird nicht geguckt, was hat jemand bezahlt und was muss der vielleicht noch weiter bezahlen, um auf das zu kommen, was verbraucht wurde, sondern...
Also kein so ein Kassensturz quasi, ne? Nicht so ein...
Genau, keine Saldierung, keine echte Abrechnung in dem Sinne, sondern es geht wirklich um die Schaffung von Anspruchsgrundlagen, und deswegen sind die Abrechnungsspitzen, die wir ermitteln, nur eine Korrektur der vormals geschaffenen Anspruchsgrundlage, indem ich entweder noch so ein kleines Schnipselchen Nachschuss Anspruchsgrundlage schaffe durch Beschluss, § 28 Absatz 2 Satz 1 WEG, oder indem ich die ursprünglich beschlossene Vorschussleistung nach unten korrigiere. Ja.
Mhm.
Und das ist der Mechanismus, den man sich klar machen muss und den man auch wirklich beachten muss, dass man den richtigen Beschlussgegenstand auch im Beschluss drinstehen hat. Ja.
Mhm.
Das ist insofern anders, als man vorher den Gesamtwirtschaftsplan und die Einzelwirtschaftspläne beschlossen hat. Das ist aber heute nicht mehr Beschlussgegenstand. Heute ist nur noch Beschlussgegenstand die Vorschussverpflichtung. Ja? Mhm. Oder im Rahmen der oder als Folge der Jahresabrechnung und der Einzelabrechnung sind es eben nur noch die Abrechnungsspitzen, die Beschlussgegenstand ist. Aha. Aus dem Grund war es auch streitig oder fraglich, was passiert, wenn man als Verwalter nach 2020, also nach der WEG-Reform, einen Beschluss gefasst hat über die Abrechnung 2024. Ja? Die Abrechnung 2024 wird beschlossen. Okay. Dann ist das eigentlich nicht der Beschlussgegenstand und Beschlüsse, die an dem Beschlussgegenstand vorbeigehen, erfolgen ohne Beschlusskompetenz und sind eigentlich nichtig. Jetzt ist der BGH sehr großzügig und sagt, na ja, die alten Rollen, die meinen das Richtige und das ist ja sozusagen mit umfasst,
die meinen
weil doch
ja
in der Jahresabrechnung
anderes,
ne? Oder als Folge der Jahresabrechnung und der Einzelabrechnung dann auch die Abrechnungsspitzen folgen. Aber das ist relativ gefährlich, sich so einzulassen, weil man dabei übersieht, dass der BGH Fälle am Wickel hatte, wo es tatsächlich so war, dass die Abrechnungsspitzen ganz klar ausgewiesen waren. Und es wurde auch auf die Abrechnungsspitzen Bezug genommen. Es war nur etwas unglücklicher und, sagen wir, pauschaler formuliert. Ich würde deswegen die Formulierungen umstellen und wirklich mich streng an den Beschlussgegenstand halten. Nur noch die Abrechnungsspitzen beschließen und dann hat man eine Anspruchsgrundlage dafür geschaffen.
Wer trägt denn im Prinzip die Folgen dann? Also wenn ich jetzt keine Anspruchsgrundlage habe, das Geld überhaupt einzuziehen?
Ja, dann habe ich keinen Rechtsgrund. Eigentlich muss dann keiner was bezahlen. Wenn jemand doch was bezahlt, ohne Rechtsgrund, dann haben wir grundsätzlich im Zivilrecht die Regel, dass ich mir das zurückholen kann. Ja? Eine Leistung ohne Rechtsgrund kann ich zurückholen. Im WEG-Recht ist das anders. Also wenn es um die Finanzierung der Wohnungseigentümergemeinschaft geht, sagt der Bundesgerichtshof, kann die Gemeinschaft das Geld trotzdem behalten. Es muss dann allerdings nachträglich über eine Abrechnung ermittelt werden, was ist tatsächlich an Bedarf da gewesen und eine Anspruchsgrundlage geschaffen werden. Also sozusagen im Nachhinein muss das dann glattgezogen werden.
Nachgang. Mhm. Weil also es müssen ja auch Rechnungen bezahlt werden. Ne? Also nur weil ich jetzt nicht beschlossen habe, hätte ich ja ein Problem.
Der Bedarf
sonst
ist da, der Finanzbedarf ist da, den muss ich auch irgendwie decken können. Und das muss ich durch Anspruchsgrundlagen dann nachholen. Ja? Wenn jetzt jemand nichts bezahlt hat oder nur Teilbeträge, dann wird es interessant, weil ich mir dann die Frage stelle, wie hole ich mir denn jetzt das Geld, Hausgeldklage oder ähnliches und auf welche Anspruchsgrundlagen kann ich das stützen? Ich muss also hingehen und schauen, habe ich irgendwelche Anspruchsgrundlagen aus der Vergangenheit, die ich verwenden kann? Beispielsfall 2019 wurde damals noch unter dem alten Recht, anderer Beschlussgegenstand, der Wirtschaftsplan und die Einzelwirtschaftspläne beschlossen, mit oder ohne Fortgeltungsbeschluss. Das ist jetzt die Frage. Ohne Fortgeltungsbeschluss wäre es so, dass ich ab 2020 im Grunde keine Anspruchsgrundlage mehr gehabt hätte. Ja. Mit Fortgeltungsbeschluss hätte ich eine Anspruchsgrundlage, die dann fortwirkt. Ne?
Hätte ich sie. Und das ist dann auch, wenn jetzt nicht befristet, im Prinzip bis heute.
Genau, also, das kann man in Einzelfällen eben so machen. Man kann nicht generell sagen, dass es keiner Wirtschaftspläne oder Einzelwirtschaftspläne bedurft hätte oder heutzutage, dass es keines Anspruchs über die Vorschüsse bedarf. Aber im Einzelfall kann man eben heute formulieren, man beschließt die Vorschüsse bis zur Beschlussfassung über neue Vorschüsse. Das kann man machen. Mhm. Wenn man das nicht einschränkt, wenn man gar nichts dazu schreibt, wird das wohl fortgelten. Ne, was nicht limitiert.
Bis man irgendwann was anderes.
Ist nicht ganz unstreitig, aber eigentlich ist es nicht limitiert. Aber man kann es auch limitieren und sagen, das soll nur so und so lange gelten, ja, bis zur Beschlussfassung eines Neuen. Ja. Genau, und wenn wir den Fall mal nehmen, aus 2019, letzte Mal eine Anspruchsgrundlage geschaffen, ohne Fortgeltungsbeschluss. Und ich habe einen Fall, wo jemand seitdem kein Hausgeld mehr bezahlt hat oder nur Kleckerbeträge. Dann habe ich ein Finanzdelta, das ich irgendwie wieder reinholen muss. Wenn es keinen Fortgeltungsbeschluss gab, fehlt mir eigentlich eine Anspruchsgrundlage für die Vergangenheit. Es kommt die Besonderheit dazu, dass während der Corona-Zeit, März 2020 bis Mitte 2022, der Gesetzgeber eine gesetzliche Anspruchsgrundlage geschaffen hat, weil er gesagt hat, die Wohnungseigentümergemeinschaften dürfen sich vielleicht nicht versammeln oder haben Schwierigkeiten, sich zu versammeln. Und um die Finanzierung sicherzustellen, Lebensader,
wegen der Pandemie,
schaffen wir eine
schaffen wir eine
gesetzliche Anspruchsgrundlage, weil ohne die müsste keiner was bezahlen. Ne? Selbst wenn der Finanzbedarf eigentlich gegeben ist. Aber das reicht ja alleine nicht. Ich brauche immer eine Anspruchsgrundlage, um das Geld auch vereinnahmen zu dürfen. Naja. Und in dieser Zeit gibt es also eine gesetzliche Anspruchsgrundlage. Ansprüche verjähren aber. Mhm. Ja, das ist das Problem. Also überall da, wo ich eine Anspruchsgrundlage finde, muss ich die Verjährung beachten, die Regelverjährung von 3 Jahren, sodass eigentlich alle Zeiträume bis einschließlich 21 heute verjährt wären. Also die gesetzliche Anspruchsgrundlage hilft mir dann im Prinzip nur für 2022 weiter.
Super, ja.
Ne? Und dann muss ich gucken, was ist denn passiert in 22? Hat man da vielleicht nochmal neue Vorschüsse beschlossen oder nicht?
Ja. Mhm. Und wenn nicht, Verjährung, also es verjährt nur dann, wenn ich nicht da schon angemerkt habe, hier, da fehlt was, wir brauchen das.
Die Verjährung tritt in dem Augenblick ein, wo ich einen Anspruch geschaffen habe. Mhm. Also die Verjährungsfrist läuft in dem Augenblick, ne? Wenn eine Leistung fällig wird, beschlossen ist und fällig wird, dann habe ich die Regelverjährungsfrist zu beachten und irgendwann ist es halt durch. Also die Zeiträume bis 21 einschließlich sind damit passé.
Aber wenn ich jetzt da schon deswegen vor Gericht wäre, dann würde das noch erstmal, also wäre das noch ein laufender Prozess quasi, wenn es jetzt noch laufen würde.
Genau, also man kann die Verjährung hemmen durch Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens oder einer Hausgeldklage. Die hätte ich dann allerdings, was 2021 angeht, schon vor dem 31.12. letzten Jahres einleiten müssen. Also nur, weil man den Betrag geltend macht und sagt, wir haben doch beschlossen und so weiter, das reicht nicht, sondern man muss es schon gerichtlich geltend machen, um die Verjährung zu hemmen. Mhm. Ja, und wenn wir mal auf 22 gucken, ich habe also bis August einschließlich eine gesetzliche Anspruchsgrundlage, die noch nicht verjährt ist. Wunderbar, da kann ich mir also Geld holen auf diese Weise. Aber was ist ab August? Und da muss man eben schauen, habe ich einen neuen Beschluss über die Vorschüsse oder nicht? Wenn nicht, brauche ich trotzdem Geld. Was kann ich machen? Ich kann einen Beschluss nach § 28 Absatz 2 Satz 1 WEG fassen, über Abrechnungsspitzen, wobei dann in dem Fall die Abrechnungsspitze der gesamte Finanzbedarf ist. Ja, weil ja keine Vorschüsse,
also auch das Loch.
Keine Anspruchsgrundlagen für Vorschüsse geschaffen worden sind, wäre sozusagen die Abrechnungsspitze der volle Betrag. Unabhängig davon, was jemand tatsächlich geleistet hat. Es geht nur um die Anspruchsgrundlagen. Ne? Das ist das Prinzip. Das wäre eigentlich.
Aber dann würden ja alle dafür mit gerade stehen, quasi, ne? Die ganze Gemeinschaft.
Ja, letztlich schon. Ich muss halt Anspruchsgrundlagen schaffen. Ja, so gesehen stehen die alle ein. Eine Alternativmethode wäre, dass man für zurückliegende Jahre noch Vorschüsse beschließt, um Anspruchsgrundlagen zu schaffen. Das geht wohl rückwirkend. Das ist nicht ganz unumstritten. Ich finde es, glaube ich, schöner, über die Abrechnungsspitzen zu operieren, ist übersichtlicher. Ja. Man weiß dann ja auch schon.
Aber wenn man das jetzt noch rückwirkend machen würde, dann geht das ja wahrscheinlich auch nicht in die Unendlichkeit, oder? Dann
theoretisch schon. Also rein theoretisch geht das, solange es selbst in verjährten Zeiträumen, wenn es da keine Anspruchsgrundlage gab, dann könnte ich den Finanzbedarf auch aus verjährten Zeiträumen theoretisch durch einen reinen Abrechnungsspitzenbeschluss einfangen, weil die Anspruchsgrundlage wird geschaffen durch den Beschluss. Mhm. Und wenn ich den heute fasse, ist noch keine Verjährung eingetreten.
Dann fangen die 3 Jahre ab jetzt an quasi.
Ja, genau. Ja. Wobei 3 Jahre, muss man sagen, die beginnt immer erst mit Schluss des Jahres, wo der Anspruch fällig geworden ist. Ja, also wenn ich heute einen Beschluss fasse, dann werden die 3 Jahre jetzt ab 1.1.2026 gerechnet. Ja,
spannend.
Ja.
Also eigentlich so in aller Konsequenz ja dann gar nicht so schlimm, wenn ich die Anspruchsgrundlage vergessen hätte. Ne? Dann könnte ich das ja immer noch jetzt starten.
Genau, wenn es gar keine gab, das ist dann wieder ein Problem, dass der Gesetzgeber für die Zeiträume 2020 ab März und 2021 eine gesetzliche Anspruchsgrundlage geschaffen hat, weil die verjährt natürlich. Ne? Mhm. Diese Anspruchsgrundlage, wenn die da sind, dann verjähren die auch. Mhm. Hätte ich gar keine Anspruchsgrundlage gehabt, könnte ich die jetzt über einen Abrechnungsspitzenbeschluss noch nachholen. Ne?
Spannend. Ja, also das heißt, Corona-Zeit ist im Zweifel doof gelaufen.
Ja, auf der anderen Seite war das natürlich schon wichtig, in dieser Zeit Geld haben, wirklich, ne, vereinnahmen zu können. Also wir gehen ja nicht immer von dem Fall aus, dass keine Anspruchsgrundlagen geschaffen wurden, sondern eigentlich versucht man das ja so einzuhalten, das System. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass die Wirtschaftspläne und die Abrechnungen gar keine Funktion mehr haben, sondern die müssen ja trotzdem erstellt werden. Das ergibt sich jeweils aus § 28 Absatz 1 und Absatz 2 jeweils die Sätze 2. Das ist schon wichtig, um aktuelles Zahlenmaterial zu haben. Das ist schon. Insofern, ja.
Und man möchte ja auch eigentlich, also wenn das Hausgeld, warum auch immer, ausbleibt bei jemandem, also dann will ich ja auch nicht 10 Jahre warten, um dann mal rückwirkend nochmal anzufangen, das wieder einzusammeln, ne? Ja. Sondern die WEG hat ja dann platt ausgedrückt ein Loch in der Kasse, ne? Das muss, eben, ja dann irgendwie mal nicht noch größer werden, sondern gefüllt werden. Ne?
Genau, genau. Also wenn der Zug abgefahren wäre, das wäre schlecht, weil dann bliebe dieses Finanzloch bestehen und man könnte es nicht mehr ausgleichen. Ne? Das ist schwierig.
Insofern, ja, dann nur auf den Schultern aller, oder? Dann ist,
ja, klar.
Im Prinzip, also alle stehen dafür gerade. Ja. Irgendwo muss das Geld her.
Aber im Zweifel würde ich dann mit einer Sonderumlage oder ähnlichem arbeiten, ne? um irgendwelche vergessenen Positionen oder so vielleicht auch im Nachfeld nachzuholen. Wichtig ist auch, weil der Beschlussgegenstand eben die Schaffung von Anspruchsgrundlagen ist, dass die Beschlüsse diesen Anspruchsgegenstand auch erkennen lassen. Heißt, ich muss, wenn ich so einen Beschluss lese, wissen, ist in die Verwaltungsbuchhaltungssoftware als Sollstellung oder so einzugeben. Ne? Was schuldet wer? Schuldet wer? Nicht, was hat jemand bezahlt, sondern was schuldet wer? Diese Sollstellung muss ich ja irgendwo herbekommen. Und damit ich weiß, woher, Willensbildung betreibt die Gemeinschaft durch Beschlüsse, aus den Beschlüssen. Ne? Und da kann ich hingehen. Ich fasse also bei den Vorschüssen Vorschussverpflichtungen der einzelnen Einheiten. Das kann bei einer kleinen Gemeinschaft übersichtlich sein, aber bei 150 Einheiten habe ich halt 150 verschiedene Vorschussverpflichtungen, die ich irgendwie benennen muss, damit ich als Verwalter weiß, das gebe ich als Sollstellung ein. Und da würde ich aus Gründen der Transparenz vielleicht mit einer Liste arbeiten, eine Vorschussliste, so zeilenmäßig nach Einheiten sortiert und den jeweiligen Vorschussverpflichtungen und die als Anlage genau bezeichnet, die Anlage dem Beschluss beilegen, es im Beschluss auch so formulieren, Vorschussverpflichtungen gemäß Anlage vom so und so vielten, dann vielleicht noch irgendwas, was das spezifiziert, falls es mehrere Anlagen gab, wovon dann irgendwie eine nur gelten sollte, kennt man ja, dass man irgendwas korrigiert. Man kann das auch lösen, dass man auf die Einzelwirtschaftspläne oder die Einzelabrechnungen rekurriert. Da muss dann allerdings wirklich die jeweilige Vorschussverpflichtung sehr deutlich erkennbar sein und beziehungsweise die Abrechnungsspitzen deutlich erkennbar sein. Und man hat dann halt einen riesen Wust Papier, den man irgendwo dem Beschluss anfügen müsste. Ja. Also das gehört aber alles in den Beschlusstext selbst oder als Anlage mit konkreter Verweisung und aus meiner Sicht auch bei einer Anlage mit Beifügung dieser Anlage in der Beschlusssammlung.
Das macht es einfacher, ne? Dann weiß ich sofort, worauf ich mich beziehe und muss nicht noch suchen. Mhm. Und wie Sie eben schon gesagt haben, ne, hab dann nicht irgendwie 3 Versionen, muss dann erstmal gucken, welche Version war denn jetzt genau die.
Ja. Also der BGH lässt bei der Anlagentechnik es genügen, dass man die konkret bezeichnet, individualisierbar, wobei die sogar sagen, es reicht, was weiß ich, das Datum, finde ich persönlich ungenügend, weil
wir kennen das kennt ja mit das, den verschiedenen Uhrzeiten, ne?
Nochmal mit zig Korrekturen oder so hat man 3 oder 4 Versionen. Welche ist es denn jetzt? Ne? Also da müsste man ja schon die Versionsnummer auch mit angeben, um das so konkret zu individualisieren, dass da keine Missverständnisse aufkommen können. Und eigentlich reicht auch das nicht, weil diese Unterlagen, die liegen irgendwo in der Verwaltung, wenn es gut läuft, vielleicht aber auch nicht. Wir müssen ja immer den Fall mitdenken, Beschlüsse binden ja die Beteiligten. Was ist bei einem Verwalterwechsel? Was ist bei einer Sondernachfolge? Auch diese Leute müssen genau wissen, was Inhalt des Beschlusses ist. Ja, die Handlungsanweisung muss aus dem Beschluss heraus verstanden werden und es kann nicht auf Sonderwissen zurückgegriffen werden. Ja, das liegt da bei mir irgendwo in der Kiste sowieso, ja, mit der Aufschrift.
Haben Sie mal gekramt, genau, ja.
Das geht eigentlich nicht und deswegen ist die BGH-Rechtsprechung aus meiner Sicht viel zu lax an der Stelle. Ja. Und ich arbeite da fest dran, dass man das ein bisschen formalisiert auch durchgesetzt bekommt, dass die Anlagen wirklich beigefügt werden müssen, damit ein Beschluss bestimmt genug ist. Das ist zwar vielleicht sehr formal betrachtet, dient aber am Ende des Tages der Klarheit, Rechtssicherheit, ne? Und Rechtsklarheit. Ja. Und da hat der Verwalter hinterher auf jeden Fall was. Das ist ein bisschen so wie mit Aufräumen und Ordnung halten. Das ist zwar mühsam und niemand macht das gerne, aber unterm Strich spart das total viel Zeit.
Wenn man konsequent dabei ist, ne? Und Prozesse immer komplett abschließt.
Immer genau. Machen wir doch alle.
Ja, natürlich, immer. Aber das ist tatsächlich was und das kann man ja da vielleicht auch mitnehmen, ne? Dieses sich einfach angewöhnen, dass man das, ne, das gehört dazu und das mache ich einmal, dann hänge ich es an und fertig. Und dann, genau, ist das ein Akt von irgendwie 2 Sekunden, aber in der Summe hilft mir das total, ne?
Es ist wirklich eigentlich kein Kunststück und ich erleichtere der Buchhaltung die Arbeit, ne? Die wissen genau, was zu tun ist, kein Missverständnis da, also das ist eigentlich kein Hexenwerk.
Wenn wir nochmal kurz auf die Anspruchsgrundlage gucken, hat der Verwalter denn irgendein, ja, muss der Haftungssorgen haben, wenn er jetzt irgendwie vergessen hat, also wenn es ihm durchgegangen ist, da eine Anspruchsgrundlage zu schaffen?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also wenn man Gelder nicht liquidiert bekommt, weil Anspruchsgrundlagen beharrlich nicht geschaffen werden oder weil man die verjähren lässt, dann ist das in der Verantwortung des Verwalters. Mhm. Ja. Mhm.
Also Obacht.
Auf jeden Fall. Ne?
Also nur mit hier sich da verlassen.
Die Überwachung von Verjährungsfristen ist tatsächlich Sache des Verwalters. Ne? Deswegen muss man sich schon genau anschauen, dass man das nicht aus dem Auge verliert. Und es empfiehlt sich auch an der Stelle, sehr emsig am Ball zu bleiben, Hausgeldrückstände im Blick zu behalten und auch zeitnah das Thema anzugehen.
Ne? Ja, am Ende hilft es allen. Ne? Wenn
klar.
Das ist nicht jetzt in die Länge gezogen.
Tatsächlich viele Fälle, wo in den letzten Jahren eigentlich nicht so richtig Anspruchsgrundlagen geschaffen wurden und dann fehlt aber ganz viel Geld. Und da muss man sich durch riesige Berge pflügen und gucken, sind da irgendwo mal Beschlüsse gefasst worden? Mhm. Was ist mit Verjährung und so weiter und so fort? Also das ist total mühsam und im Zweifel geht eine Menge Geld verloren. Ne?
Ja, das ist super ärgerlich. Ne?
Ja.
Für alle. Und Geld schafft halt auch schnell Streit. Ne? Das wissen wir auch.
Ja, das ist klar.
Ja. Ja, es ist zwar nur Geld, aber Geld ist halt doch eben, wie Sie gesagt haben, auch die Lebensader, ne? Der WEG.
Vielleicht noch ein Tipp an die Verwalter. Ja, der Verwalter ist nicht nur für die Überwachung der Verjährungsfristen zuständiges Organ, sondern er darf auch ein Hausgeldverfahren lostreten. Ja, ich würde das nicht selber machen, sondern ich würde professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Diese Kompetenz hat der Verwalter, ne? Mindestens über § 27 Absatz 1 Ziffer 1 WEG, weil keine riesigen Summen dafür mobilisiert werden müssen, wenn und so weiter.
Im Gegenteil, ja, Geld dann reinkommt im Bestfall, ne?
Genau, vielleicht es kommt mal rein. Der Hausgeldschuldner schuldet auch die Verfahrenskosten. Am Ende des Tages kostet es im Idealfall die Gemeinschaft nichts. Aber die Frage, die man sich stellen könnte, ist, darf ich denn als Verwalter einfach eine Anwaltskanzlei beauftragen? Und die Antwort lautet ja. Also für das sogenannte Erkenntnisverfahren, um an ein Zahlungsurteil zu kommen, habe ich die Kompetenz auch ohne Beschlussfassung der Gemeinschaft. Ich kann mir natürlich immer irgendwie so einen Vorratsbeschluss holen, aber falls ich den nicht habe, habe ich diese Kompetenz aus § 27 Absatz 1 Ziffer 1 WEG. Und wenn man nach RVG, also Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, mit dem Anwalt operiert, dann ist das auch auf jeden Fall in Ordnung. Ein bisschen vorsichtig.
Also muss man nicht wie bei Handwerkern 3 Angebote einholen, nein, sondern kann sicher gehen, dass das passt. Ne?
Ja, genau. Ich wäre vorsichtig mit irgendwelchen Honorarvereinbarungen. Das würde ich vielleicht nicht autark, ohne die Gemeinschaft absegnen, aber nach RVG, also das, was alle zahlen müssen, das ist in Ordnung.
Ja, super. Vielen Dank für den Tipp. Also das heißt, seien Sie an der Stelle mutig, wenn es denn Rückstand gibt, da auch sich Hilfe zu holen. Ja, das ist ja immer gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der da einfach die Kompetenz hat, ne? Und
Und das ist vielleicht auch eine Hilfestellung, dass, worüber wir jetzt gesprochen haben, mit den Anspruchsgrundlagen, hilft auch, die nötigen Unterlagen für so ein Ausgeldverfahren zusammenzusuchen. Also was dem Anwalt sicherlich nicht reicht, ist einfach nur eine Liste der Rückstände. Ja, also das ist ja nur sozusagen die Saldierung. Das ist zwar auch wichtig, aber das sagt nichts über die Anspruchsgrundlagen, die ich habe, aus. Und deswegen muss ich die Beschlüsse mitschicken. Ja.
Mhm. Aber im Zweifel würde der Anwalt dann auch nochmal darauf hinweisen, ne, was er an Unterlagen benötigt.
Das schon, aber man kann es gut aufbereiten. Das ist auch eigentlich nicht schwierig, wenn man das System verstanden hat.
Ja, danke Ihnen, Herr Lang. Und ja, danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten viel mitnehmen. Ich auf jeden Fall habe nochmal gut dazu gelernt. Und ja, wenn Sie da noch tiefer einsteigen wollen, wir haben auch eine Aufzeichnung, ein Video, einen Kurs mit Herrn Lang genau zu diesem Thema Hausgeld, die Lebensader der WEG. Dann schauen Sie gerne auf evia-akademie.de. Da gibt es dann noch mehr Details und ganz viele Schaubilder, denn Herr Lang arbeitet ja im Video. Das geht ja bei Podcast leider nicht so praktisch, aber im Video mit ganz vielen Schaubildern, was es einfach nochmal deutlicher macht. Und ja, dann schauen Sie da gerne mal rein. Herr Lang, bis hoffentlich ganz bald wieder im Podcast.
Sehr
und
gerne.
Auch so natürlich. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Immer wissen, à la Rivière Academy.